Auslegung der Heiligen Schrift von Johannes Calvin. Der Kolosserbrief. Dieser Kommentar trägt den Titel Das Evangelium unter den Kolossern. Kolosser Kapitel 1, die Verse 1 bis 8. Paulus, ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, und Bruder Timotheus, den Heiligen zu Kolossea und den gläubigen Brüdern in Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Von ihr habt ihr schon jetzt gehört durch das Wort der Wahrheit im Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt da ist und Frucht bringt und so wächst, wie auch bei euch von dem Tage an, da ihr es gehört habt und erkannt habt, die Gnade Gottes in der Wahrheit. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, welcher ist ein treuer Diener Christi für euch, der uns auch kundgetan hat, eure Liebe im Geist. Vers 1. Paulus, ein Apostel. Es ist schon oft gesagt worden, was diese Briefeingänge bedeuten. Weil aber die Kolosser den Apostel niemals gesehen haben und daher seine Autorität bei ihnen noch nicht so fest stand, dass sein gewöhnlicher Name allein genügt hätte, schickt er voraus, dass er durch den Willen Gottes zum Apostel Christi verordnet war. Der Grund seines Schreibens an Unbekannte liegt darin, dass er die ihm von Gott aufgetragene Sendung ausführt. Denn er war nicht einer Gemeinde zugesprochen worden, sondern sein Apostelamt erstreckte sich auf alle. Der Name Heilige, den er hier einräumt, ist ehrenvoll. Aber die Anrede gläubige Brüder lockt zärtlicher, ihn anzuhören. Das Übrige ist den vorhergehenden Briefen zu entnehmen. In Vers 3: Wir danken Gott. Der Apostel lobt den Glauben und die Liebe der Kolosser, um sie besser darin zu bestärken, dass sie in der Freude und Beständigkeit fortfahren. Wenn er dann sagt, er sei von ihrem Glauben und ihrer Liebe überzeugt, so gewinnt er dadurch ihre Herzen und macht sie geneigter und gelehriger, seine Lehre anzunehmen. Es ist immer zu beachten, dass er anstelle des Glückwunsches die Danksagung gebraucht. Dadurch lehrt er, dass wir in jeder Freude sofort an die Güte Gottes denken müssen, da alles, was uns an Freude und Glück zuteil wird, seine Wohltat ist. Außerdem mahnt er uns durch sein Beispiel nicht nur dafür zu danken, was der Herr uns, sondern auch anderen zuteilt. Wofür dankt er dem Herrn? Für den Glauben und die Liebe der Kolosser. Also wird beides Gottes Gabe. Denn sonst wäre die Danksagung nicht aufrichtig. Und was haben wir, das wir nicht aus seiner Freigebigkeit empfangen haben? Wenn aus ihr schon das Geringste uns zukommt, wie viel mehr müssen wir das von jenen beiden Gaben bekennen, die den Inbegriff dessen ausmachen, was wir vor anderen voraus haben? Dann steht in dem Vers geschrieben, Gott dem Vater. Das ist aufzulösen, dem Gott, der der Vater Christi ist. Denn es ist uns nicht gestattet, einen anderen Gott zu kennen als den, der sich uns in seinem Sohn dargeboten hat. Das ist der Schlüssel, der uns allein die Tür öffnet, wenn wir uns dem wahren Gott nahen wollen. Denn er ist unser Vater, weil er uns in dem eingeborenen Sohn geliebt hat und in ihm seine väterliche Gunst uns schauen lässt. Dann steht im dritten Vers, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Die einen legen so aus: Wir sagen Gott Dank immer für euch. Das heißt beständig. Die anderen aber: Wir beten für euch alle Zeit. Es kann auch so ausgelegt werden: So oft wir für euch beten, danken wir Gott. Und das ist der einfachste Sinn. Wir danken Gott und zugleich beten wir. Dadurch zeigt er, dass der Zustand der Gläubigen in der Welt immer so unvollkommen ist, dass ständig etwas fehlt. Denn auch der den besten Anfang gemacht hat, kann täglich 100-mal fallen. Solange wir noch unterwegs sind, müssen wir beständig fortschreiten. Daher müssen wir uns im Gedanken an die schon empfangenen Gnadengaben freuen und so Gott danken, dass wir zugleich von ihm Beharrung und Wachstum erbitten. Vers 4: Da wir gehört haben von eurem Glauben. Weil er von ihrem ausgezeichneten Glauben und ihrer Liebe gehört hatte, war das ein Anreiz für seine Liebe zu ihnen und für seine Sorge um sie. Sicherlich müssen solch treffliche Gottesgaben, wo immer sie in Erscheinung treten, die Kraft haben, uns zur Gottesliebe hinzutreiben. Er sagt: Glauben an Christus, damit wir immer daran denken, dass Christus das eigentliche Ziel des Glaubens ist. Er führt die Liebe zu allen Heiligen an, nicht um die anderen auszuschließen, sondern es steht so: Wie wir in Gott jedem einzelnen Menschen verbunden sind, so müssen wir ihn mit besonderer Liebe aufs Engste umfassen. Die wahre Liebe wird sich also allen Menschen zuwenden, weil alle unser Fleisch und nach dem Bilde Gottes erschaffen sind. Aber was die aufeinanderfolgenden Schritte in der Liebe anbelangt, so ist bei den Glaubensgenossen zu beginnen. Vers 5 dann: Um der Hoffnung willen, die für euch bereitet ist im Himmel. Die Hoffnung auf das ewige Leben wird niemals in uns so träge sein, dass sie nicht die Liebe in uns hervorbringt. Wer ganz gewiss ist, dass ihm der Schatz des Lebens im Himmel aufgehoben wird, muss notwendigerweise die Welt verachten und dorthin zu gelangen suchen. Die Betrachtung des himmlischen Lebens treibt unser Gemüt zur Gottesverehrung wie zum Eifer in der Liebe. Die Sophisten missbrauchten dieses Zeugnis der Schrift zum Preis der verdienstlichen Werke, als hänge die Hoffnung des Heils von den Werken ab. Aber ihre Beweisführung ist eitel. Nämlich aus ihr folgt nicht, dass die Hoffnung so auf unsere Werke gegründet ist, dass sie uns zum Eifer für ein rechtschaffendes Leben anstachelt. Denn dazu ist nichts wirksamer als die unverdiente Gnade Gottes, die jedes Vertrauen auf unsere Werke zunichte macht. Übrigens liegt in dem Wort Hoffnung eine Vertauschung der Begriffe vor, weil es für die erhoffte Sache verwendet wird. Denn die Hoffnung in unseren Herzen ist die Herrlichkeit, die wir im Himmel erhoffen. Wenn er aber doch sagt: Die Hoffnung, die für euch bereit ist im Himmel, so gilt es zu erkennen, dass die Gläubigen der Verheißung der ewigen Glückseligkeit ebenso gewiss sein müssen, wie wenn sie schon den Schatz hätten, der für sie an einem sicheren Ort niedergelegt ist. Im 6. Vers steht dann: Wie es auch in aller Welt da ist und Früchte bringt. Es vermag die Gläubigen sowohl zu befestigen wie zu trösten, wenn sie die weltweite Wirkung des Evangeliums in der Versammlung vieler Menschen um Christus sehen. Zwar hängt seine Glaubwürdigkeit nicht von dem Erfolg ab, so dass wir deshalb glauben, weil viele glauben. Wenn auch die ganze Welt abfiele, wenn auch der Himmel selbst einstürzte, so darf das Gewissen des Frommen nicht wanken, weil Gott, indem es seinen Grund hat, trotz allem wahrhaftig bleibt. Aber das ändert nichts daran, dass unserem Glauben geholfen wird, so oft er Gottes Kraft genau erkennt. Diese muss sich gewiss umso mächtiger zeigen, je mehr Menschen für Christus gewonnen werden. Dazu kommt, dass man damals in der Menge der Gläubigen die Erfüllung so vieler Weissagung erblickte, die die Ausbreitung des Reiches Christi vom Osten zum Westen verhießen. Ist es etwas Geringeres oder eine alltägliche Stütze für den Glauben, wenn wir mit unseren Augen die Erfüllung dessen sehen, was die Propheten lange vorher gesagt hatten, nämlich die Ausbreitung des Reiches Christi über alle Gebiete des Erdkreises? Jeder Gläubige erfährt in sich selbst, was ich damit sage. Paulus wollte also mit diesem Gedanken die Kolosser mehr ermutigen, das Evangelium, dessen Frucht und Wachsen sie überall sahen, mit mehr Lust und Eifer festzuhalten. Das Wort wächst fehlt in einigen Handschriften, weil es aber in den Zusammenhang besser passte, wollte ich es nicht auslassen. Aus den alten Erklärungen wird deutlich, dass diese Lesart immer die gebräuchlichere war. Ferner steht in Vers 6, von dem Tage an, da ihr's gehört habt und erkannt die Gnade. Das ist ein Lob ihrer Gelehrigkeit, dass sie sofort die heilbringende Lehre angenommen haben. Es ist ein Lob der Beständigkeit, weil sie in ihr verharrten. Der Glaube an das Evangelium wird im eigentlichen Sinn die Erkenntnis der Gnade Gottes genannt, weil nur der das Evangelium geschmeckt hat, der sich mit Gott versöhnt weiß und das in Christus angebotene Heil ergriffen hat. Wenn dann in der Wahrheit steht, bedeutet es wahrhaftig und ohne Verstellung. Denn wie er vorher bezeugt hat, dass das Evangelium die unzweifelhafte Wahrheit ist, so fügt er nun hinzu, dass es ihnen lauter überliefert worden ist, und zwar von Epaphras. Denn wenn auch alle das Evangelium rühmen, so gibt es doch viele böse Arbeiter, die durch ihre Unwissenheit, ihren Ehrgeiz oder Habgier seine Reinheit verfälschen. Es ist von großer Bedeutung, die treuen Diener von den weniger Rechtschaffenden zu unterscheiden. Denn es genügt nicht, dass wir das Wort Evangelium festhalten, ohne zu wissen, dass Paulus und Epaphras das wahre Evangelium verkündigt haben. Daher bestätigt Paulus durch seine Überlegung die Lehre des Epaphras, um die Kolosser in ihr zu bewahren, und ist bemüht, sie von den Schwindlern zurückzuhalten, die darauf hinarbeiten, fremde Lehren einzuführen. Zugleich schmückt er Epaphras mit einem Ehrennamen, um seine Autorität zu erhöhen. Endlich macht er ihn den Kolossern liebenswert, wenn er sagt, er sei ihm der Zeuge ihrer Liebe gewesen. Überall bemüht sich Paulus, die ihm bekannten treuen Diener Christi durch seine Empfehlung den Gemeinden lieb und wert zu machen, wie umgekehrt alle Diener Satans darauf aus sind, die Einfältigen durch üble Reden ihren treuen Hirten zu entfremden. Dann steht die Liebe im Geist. Das fasse ich mit Chrysostomus als geistliche Liebe auf, dem ich in seiner Auslegung des Vorhergehenden nicht zustimme. Nun aber beachtet die geistliche Liebe nicht die Welt, sondern gibt sich der Frömmigkeit hin und hat gleichsam eine innerliche Wurzel, während die Freundschaften des Fleisches von äußerlichen Ursachen abhängen.